Klar. Ich habe heute mal die Ehre, mal wieder hier zu sprechen, nach langer, langer Zeit. Und da ich auch diesen Sommer, leider muss ich jetzt hier auch schon ankündigen, für 2, 3 Monate nicht da sein werde, da ich meine Freundin Amerika besuchen werde, habe ich jetzt und in 2 Wochen am Sonntag nochmal die Ehre und freue mich echt richtig, hier stehen zu können, mit euch einfach das Wort teilen zu können. Und genau, und dann im September wieder. Genau. Und zwar, bevor ich anfange, ein Hammer-Erlebnis. Und zwar, ich war bei Open Doors gewesen letzte Woche. Die hatten so einen Jugendtag in Heilbronn. Und was die für Sachen erzählt haben, was da abgeht in der arabischen Welt. Da war der Pastor da von der größten Gemeinde in Ägypten. Ich glaube, in Kairo ist die. Und was der für Zeugnisse und Sachen rausgehauen hat, wie da Menschen gerade echt berührt werden oder einfach, ja, auf der Suche sind nach Gott, weil die sind irgendwie enttraumatisiert von dem, was der IS und so und die Moslembruderschaft und so da gemacht hat. Und langsam sind diese Leute dort auf der Frage und fragen sich so, hey, ist dieses Hasserfüllte oder das, ist es das wirklich? Was ist es, der wahre Islam? Was ist der wahre Islam? Und somit sind die Leute viel offener. Und er meint so im Endeffekt, hey, alle, die denken jetzt dadurch, dass da Christenverfolgung war oder dass da Leute irgendwie runtergezogen, also halt ermordet worden sind, verfolgt worden sind, im Endeffekt tut es der Gemeinde Gottes da in Ägypten nur Gutes oder Gott wirkt trotzdem da dadurch. Ich will nicht sagen, dass es jetzt, ihr wisst, wie ich meine. Und es hat mich echt mega inspiriert und ich habe mir so gedacht, was sind wir manchmal so für Jammerlappen, die manchmal so, ja, nicht für unsere Werte irgendwo einstehen oder irgendwo uns schämen oder uns irgendwie so zurückhalten und irgendwo anders auf der Welt, da geht es um Leben und Tod. Und das hat mich einfach neu inspiriert zu sagen, hey, come on, es ist richtig cool. Und auch diese Sache einfach, dass Gott durch gerade auch die Regierung, der hat erzählt, die Muslimbruderschaft hat dort ein Jahr lang regiert und die haben dafür gebetet auch, weil, also die als christliche Gemeinde. Und die haben innerhalb von einem Jahr alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte, sodass dann zu einer zweiten Revolution gekommen ist und die dann wieder weg waren, so ungefähr. Und die haben am Anfang gesagt, wir regieren jetzt hier für 400 Jahre und ich finde es cool, wie Gott manchmal in so Umständen, die nicht so gut aussehen, doch was Gutes rausholen kann. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, ob deine Umstände gerade gut aussehen oder ob die schlecht aussehen. Aber auch wenn deine Umstände vielleicht gerade nicht rosig sind, bedeutet das nicht, dass Gott das nicht verwendet zum Allerbesten, was es nur gibt. Du siehst es im Moment noch nicht, aber da kommt Vertrauen rein, wo du sagen kannst, hey, ich möchte diesem himmlischen Vater vertrauen, dass er selbst diese Situation umdrehen kann und das Beste da für mich und alle Beteiligten rausmachen kann, okay? Weil Gottes Fähigkeit, Dinge wiederherzustellen, ist größer als deine Fähigkeit, Dinge zu vermasseln. Ich sage das nochmal, weil das war gut. Gottes Fähigkeit, Dinge wiederherzustellen, ist größer als deine Fähigkeit, Sachen zu vermasseln, okay? Alright, das war eine gute Einleitung. Ich werde schon viel zu hibbelig und viel zu excited hier vorne, schon am Anfang von der Predigt. Aber ich freue mich richtig, ihr merkt es. Kommen wir zum Thema für heute. Und zwar, ich möchte über Gedanken und Worte reden. Gedanken und Worte oder die Macht von Gedanken und Worte. Und zwar fangen wir ganz am Anfang an. Der Garten Eden. Okay, vielleicht hat es da nicht so eine Bank gehabt, aber ich habe gedacht, hey, das ist ein cooler Garten. Fangen wir mal ganz am Anfang an bei der Schöpfung. Gott erschafft was. Er schafft uns, er schafft die Welt. Und es das heißt in der Bibel, dass er durch sein Wort das getan hat. Interessanterweise ist es so, dass die neueste Quantenphysik, Albert Einstein könnt ihr angucken oder auch Nikola Tesla, übrigens Hammertyp, der wird total unterbewertet, der hat fast alles erfunden, was es nur gibt. Der sagt, wenn ihr das Universum verstehen wollt, dann müsst ihr auf Frequenzebene denken. Okay, also ich check auch noch nicht zu 100%, was er meint, aber was ich checke, was er meint, ist, und das hat Albert Einstein auch gesagt und mehrere Wissenschaftler sagen, dass das alles in einer bestimmten Schwingung ist. Und ich meine es jetzt nicht in einem New Age-mäßigen Schwingungsding, sondern ich meine, alles hat eine gewisse Vibration, was es ist. Deswegen ist es so, dass wenn ich hier so reinrede, vibriert da hinten irgendwas mit. Oder wir haben irgendein Problem, weil die Decke mitschwingt, weil irgendeine Frequenz getroffen wird. Und das ist das Interessante, weil es heißt, Gott hat gesprochen und es ist geworden. Und komischerweise vibriert alles. Das heißt, also das ist nur mal ein cooler Punkt, so den man an irgendeiner Feier mal raushauen kann und sagen kann, hier, wusstet ihr schon, dass das... Aber nee, und worauf ich hinaus will ist, Gott hat was gesprochen und es ist was entstanden. Ich habe dazu mal was mitgebracht, da hat es ein Experiment gegeben von, Moment, ich muss dem seinen Namen jetzt schauen, von Herrn Dr. Masaru Emoto. Ich nehme mal an, Japaner. Und zwar hat er ein Experiment mit Wasser gemacht. Und zwar hat er zu diesem Wasser gesprochen und hat geschaut, welche Form das denn annimmt. Er hat Wörter dazu gesprochen. Er hat Wörter gesprochen wie Dankeschön. Dann ist das Wasser an die... Und der Typ ist kein Christ oder irgendwas. Der ist einfach nur ein Wissenschaftler. Hat Danke gesprochen. Das Wasser hat sich so verhalten, ist in diese Form gekommen. Weisheit, Wahrheit, Ewigkeit oder für immer. Engel, ich liebe dich, Friede und dann du Narr oder du Dummkopf. Und schaut mal, was das Wasser da macht. Oder you make me sick, du machst mich krank, unten links. Oder böse, evil. Und dann hast du dort Wasser, was dreckig ist, oder Schmutz, unten das zweite von links. Da hast du Wasser, was schmutziges Wasser ist, bevor dafür gebetet wird. Und danach schmutziges Wasser, nachdem dafür gebetet wird. Und ihr könnt das alle nachschauen, das ist eine wissenschaftliche Studie, die ist also für jeden einsehnlich. Und das Krasse ist, welche Macht haben denn Worte? Wenn schon das Wasser, ich glaube nicht, dass jetzt das Wasser irgendwie die Sprache versteht oder so, aber ich glaube, dass die Emotionen, die du ausstößt mit den Worten oder das, was dahinter steckt, die Bedeutung, haben eine Wirkung auf das, was dort ist. Es gibt so dieses andere berühmte Experiment, wo man einen Blumentopf nimmt oder zwei Blumentöpfe mit zwei Pflanzen drinne und über die eine Pflanze sprichst du nur gute Sachen die ganze Zeit aus. Und über die andere Pflanze sprichst du nur schlechte Dinge aus, aber unter gleichen Bedingungen. Die Erde ist gleich, die werden gleich gegossen, gleich gedüngt, alles gleich. Was glaubt ihr, was passiert? Die eine Pflanze gedeiht, die andere Pflanze geht zugrunde. Obwohl sie unter gleichen Bedingungen sind. Das Einzige, was der Unterschied ist, man spricht anders mit denen oder man sagt andere Dinge, spricht andere Dinge über denen aus. Was ist, wenn deine Worte mehr Macht und mehr Einfluss haben, als du glaubst bisher? Ich habe mir neulich eine andere Wissenschaftsdoku reingezogen von einem neuen Wissenschaftler, der geht sogar so weit, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, aber für die, die es interessiert, ihr könnt nachher auf mich zukommen, ich schaue es dann nach. Der geht so weit, dass er gesagt hat, dass wir unser, der ist auch wieder kein Christ, ein Wissenschaftler, und er meint, dass wir das überdenken müssen, wie wir rangehen in unserer Herangehensweise im Bereich Medizin und dem Ganzen. Weil er meint, dass die gesprochenen Worte und das, wie es dir auch emotional und insgesamt geht, alles verknüpft ist mit deinem Körper und mit dem Ganzen. Das bedeutet, sogar da hat es ein Video gegeben, da Ultraschall mit einem Baby im Bauch drinne von einer schwangeren Frau. Und du hast gesehen, wie dieser Embryo darauf reagiert hat, als die Eltern gestritten haben. Du hast gehört, dass diese Eltern schreien und sich anschreien. Und man hat in diesem Ultraschallbild gesehen, dass das Baby quasi voll rumgezappelt ist oder rumgesprungen ist im Bauch der Mutter. Und er hat auch gemeint, dass so einfach dieses Baby im Leib der Mutter, wie es der Mutter auch geht während der Schwangerschaft, hat insgesamt auch wieder einen Einfluss auf die Entwicklung von dem Kind. Und was ist, wenn hier dieses Wasserexperiment vom Herrn Emoto, wenn da vielleicht doch mehr dran ist und wenn das bei Wasser passiert, wie ist es dann vielleicht bei uns komplexen Menschen? Dass wir manchmal unsere Worte benutzen, als wären die Dreck oder wir denken gar nicht darüber nach und mir passiert es selber so oft in meinem Leben, dass ich irgendeinen Scheiß rede, der keinen Sinn macht oder so, aber vielleicht heißt es deshalb, dass wir auf unsere Worte achten sollen. Weil unsere Worte vielleicht einen aktiven Einfluss sogar haben auf unsere Gesundheit oder auf die Menschen um uns herum, auf unser Umfeld, auf die Dinge. Und ich will so weit gehen und sagen, Gott hat ein Wort gesprochen und es wurde, heißt es am Anfang. Und wir sind, es heißt dort, dass wir Menschen im Ebenbild von Gott geschaffen worden sind. Was bedeutet das dann jetzt für dich? Das bedeutet, was ist, wenn du eine Welt schaffst mit den Worten, die du sprichst? Was ist, wenn die Worte, die du sprichst, zu einer Realität werden, die dann wieder Einfluss auf dein Leben haben und zu deiner Realität werden in dem Sinne. Deswegen alle Motivationsredner da draußen, die es überhaupt nur gibt auf der Welt, die sind so, hey, du musst positiv denken, du schaffst es, du kriegst es hin. Gewinner fokussieren sich auf das Gewinnen und Verlierer fokussieren sich auf Gewinner. So, die ganzen Motivationsredner da draußen, die sind so ein, hey, du musst dich richtig fokussieren, du musst daran glauben, dass du es schaffst und so. Was ist, wenn dahinter sogar was Göttliches ist? Wenn dahinter steckt, die Worte und das, was du sprichst, das, was du denkst, hat einen aktiven Einfluss so krass auf dein Leben, dass das zu einer Realität wird. Und dass das sogar diese Menschen irgendwo erkannt haben, auch wenn sie vielleicht Gott nicht unbedingt in ihrem Herzen tragen, aber dass das trotzdem eine Wahrheit ist, die da steht und die wirkt. Was ist, wenn du eine eigene Welt erschaffst mit den Worten, die du sprichst? Mach dir das mal bewusst und dann denk mal, welche Worte werde ich sprechen? Ich gehe mal weiter und am Anfang steht da, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den er Mensch ihm gebe. Okay? Das heißt, Gott hat einen Adam hergeholt, hat gesagt, hey du, hier sind alle Tiere, benenn die mal. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein Ding ist, wie man mit seinen kleinen Kindern irgendwie so auf so einem Bilderbuch irgendwie sucht, Zebra oder irgendwas, sondern ich glaube, das steckt mehr dahinter. Ich glaube, das steckt dahinter, dass ein Name hat immer eine Bedeutung in der Bibel. Ein Name Immanuel, Gott ist mit uns. Was ist, wenn Gottes Auftrag da an Adam war, hey, weise denen ihre Identität zu. Du gibst denen einen Namen und die werden so sein, wie du sie benannt hast von ihrer Art her. Weise du denen ihre Identität zu. Fand ich nur krass am Anfang der Bibel gleich mit den Worten, was da geschehen ist. Wir gehen jetzt mal weiter und schauen mal, was die Bibel weiterhin sagt. Dort heißt es nämlich, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich habe in letzter Zeit oft auf dem Hörbuch Sprüche angehört, das Buch der Sprüche. Und dieser Vers ist mir voll hängen geblieben für heute. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ist es nicht im Endeffekt genau das, was ich in der Einleitung gesagt habe? Ist das vielleicht einen Einfluss auf dich hat? Wie du denkst? Wie du redest? Wie es dir geht? Und es heißt weiter, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also eine Verknüpfung. Jetzt lesen wir Matthäus 12, Vers 34. Behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Und dann, wovon das Herz voll ist, redet der Mund. Das heißt, das sprichst du auch wieder aus. Das wird wieder zu einer Realität werden, was in dir drin ist. Deshalb bewahr du dein Herz, weil das, was in deinem Herzen drin ist, wirst du letztendlich aussprechen. Und das wiederum wird eine Realität werden, in der du lebst. Okay, check das noch. Seid ihr noch wach dabei? Alles gut. Und dann heißt es wieder über die Worte, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Also, ich fand diese Verknüpfung ziemlich faszinierend, als ich die Predigt zusammengestellt habe und habe mir gedacht, hey, wow, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Das heißt, wo beginnst du? Du beginnst in deinem Herzen und von deinem Herzen aus geht das Ganze, kommt das Ganze raus. Was für Dinge lässt du an dich ran? Was für Dinge hast du denn in deinem Herzen? Hast du in deinem Herzen, hey, ganz ehrlich, tief in mir drinne bin ich davon überzeugt, dass mein Leben nichts wird. Tief in mir drinne bin ich überzeugt, dass ich der letzte Quatsch bin. Und dass die Dinge, die ich mir vornehme, sowieso nicht gelingen werden. Tief in mir drinne bin ich überzeugt, dass ich die beste Zeit meines Lebens schon hinter mir habe und dass keine guten Tage mehr wirklich vor mir liegen. Tief in mir drin bin ich überzeugt, dass meine Sorgen Wahrheit werden. Füll ein, was du da einfüllen möchtest. Aber welche Realität lässt du denn in deinem Herzen zu? Ist es die Realität von einem Kind Gottes, wie wir gesungen haben? Ich bin ein Kind Gottes. Oder ist es eine Realität von einem Waisenkind, dass so diese Einstellung hat, hey, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann kümmert sich niemand drum. Ich will ganz kurz mal erklären, was ich damit meine. Die Einstellung von einem Waisenkind ist so ein, hey, wenn ich mich nicht um diese Dinge kümmere, wird da nie was geschehen. Ich bin alleinig zuständig für alles. Und das wiederum führt aber dann dazu, dass du manipulierend wirst in deinen Beziehungen, weil du ja glaubst, wenn ich die Kontrolle nicht habe, läuft alles schief im Endeffekt. Und dann fängst du an, andere Leute langsam zu kontrollieren oder zu manipulieren, und es steht dann wieder in der Beziehung zwischen euch und du merkst, wie das langsam eine Realität wird, was denn in deinem Herzen ist und wie sich das aber manifestiert und zeigt in deinem Leben auf einmal ganz real. Und dann fragst du dich, hey, warum behandeln mich alle anderen Leute so komisch und alles? Ja, weil du im Endeffekt diesen Leuten nicht vertraust, weil du dir nur selber vertraust oder nicht mal selber vertraust, und dadurch wiederum sabotierst du diese Beziehung mit diesen Menschen, weil du willst immer die Kontrolle über alles haben. Weil wenn du nicht die Kontrolle hast, passiert nichts. Das ist ja deine innere Einstellung in deinem Herzen drin, so die Einstellung von einem Waisenkind. Und dann wunderst du dich, dass alle Leute auf einmal komisch zu dir sind. Ah, das sind alle anderen, sind dran schuld, gell? Seien wir mal ehrlich, so. Die Einstellung von einem Waisenkind ist so, ich muss gucken, dass ich überlebe. Das ist ein täglicher Überlebenskampf hier. Ich muss mich um mich kümmern. Und mein Fokus ist nur auf mir selber. Ich, meiner, mir. Das, was ich will, soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Kennt das jemand so ein bisschen? Deswegen ist es der Punkt, wo wir ansetzen müssen in unserem Herzen, weil von unserem Herzen fängt das Gesamte an. Da fängt die gesamte Sache an. Deswegen heißt es auch an einer anderen Stelle in der Bibel, unseren Verstand zu transformieren. Dass wir dazu, hey, ich meine, Jesus gibt dir neues Leben, Jesus errettet dich und das alles, aber es ist immer noch dein Job, dein Denken zu ändern. So ist es in der Bibel. Ich habe jetzt nicht die Bibelstelle gerade parat, aber Paulus schreibt das, meine ich. Und er meint, hey, transformiert euer Denken. Ihr müsst eure Art und Weise ändern, wie ihr denkt, was in eurem Herzen ist. Das ist dein Job. Das ist nicht der Job von deinem Nebensitzer gerade. Das ist dein Job zu sagen, hey Gott, ich habe so diesen Waisenkindgeist. Ich habe so diese Einstellung, dass alles nicht gut wird im Leben. Und ich kann damit nicht weiterleben, weil ich merke, dass sich das in meinen Beziehungen ziemlich schlecht und negativ auswirkt. Im Endeffekt ist es ein Selbstzerstörungsmechanismus, der in dir drin ist. Und mit jedem Herzschlag geht da irgendwas kaputt. Und es ist dein Job zu sagen, hey Gott, nimm das weg von mir, ich will das nicht länger in meinem Leben haben. Ich will nicht länger wie ein Waisenkind handeln. Ich will nicht länger wie ein Waisenkind fühlen und denken. Und wir haben da gerade den letzten Vers, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Das heißt, gehen wir mal weg von diesem negativen Fokus. Okay, wenn das geht. Und da haben wir die Kehrseite davon und das ist Segen. Auf der einen Seite kann deine Zunge, die Sachen, die du in deinem Herzen glaubst, die Dinge, die du aussprichst, ein Segen für dich sein. Auf der anderen Seite kann es ein Fluch sein. Wir haben gerade echt über diesen Fluch und die negativen Auswirkungen und alles geredet. Und jetzt möchte ich mal auf das Gute schauen, weil dieser Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, der ist dann auch E hoch X sozusagen im positiven Bereich. Wenn wir das auf die positive Art und Weise einsetzen, diesen Mechanismus, dann führt es zu einem riesen Segen in unserem Leben. Wenn unsere Herzenseinstellung richtig ist und unsere Identität sagt, hey, ich habe einen Papa im Himmel, der kümmert sich um die Dinge in meinem Leben. Ich gebe mein Bestes, aber mehr als mein Bestes geben kann ich nicht. Und ich gehe von Natur aus schon davon aus, dass die Dinge gut werden in meinem Leben, dass ich gesegnet werde in meinem Leben, dass die und die Dinge gut laufen werden. Wenn du diese Herzenseinstellung hast von einem Kind gegenüber dem von einem Waisenkind, dann kann da enormer Segen in dein Leben einfach reinfließen. Und weswegen ich so lange auf diesem Punkt hier auch rumreite, ist, weil das ist so wichtig, dass wir das mal begreifen, dass dieser Mechanismus existiert. Weil die meisten Menschen reden darüber gar nicht. Und den meisten Menschen ist es nicht mal bewusst. Die leben einfach in den Tag rein. Dadurch, dass wir so viel um die Ohren haben heutzutage, ist es sowieso so, dass wir kaum Zeit haben, uns um uns selber Gedanken zu machen. Da ist es so, ich stehe auf, die Kaffee, geh mal zur Arbeit. Aber wir haben nicht die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, warum ticken wir so, wie wir ticken? Wo kommt das alles her? Und es ist sehr, 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 sehr wichtig für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben, dass wir das begreifen und dass wir sagen, hey, jeder soll sein Herz prüfen. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, das ist keine Schande. Wir alle haben Punkte, wo wir nicht in Ordnung sind in unserem Herzen. Wir alle haben irgendwo Einstellungen und Sachen und Dinge, die wir glauben, die nicht gut sind. Das ist keine Schande. Aber dann tu nicht so, wie wenn es nicht da wäre, okay? Tu nicht so, wie wenn es nicht da wäre, sondern geh die Sache an. Und ersetzt es mit Wahrheit. Zum Beispiel, wenn du glaubst, hey, ich muss mich um alles kümmern, sonst wird es nicht gut. Nein, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Gott. Gott hat diese Leute auch in mein Leben gestellt. Die Sachen werden gut. Ich gebe dir, meinem Gegenüber, den Freiraum, du selbst zu sein. Und ich bin ich selbst. Und dann gehen wir aufeinander ein. Vielleicht gibt es manchmal Reibungspunkte, aber ich probiere nicht länger, dich zu kontrollieren, weil ich weiß, dass im Endeffekt die Dinge sowieso gut werden in meinem Leben. Und warum sollte ich mir dann die Mühe machen, dich irgendwie zu manipulieren oder irgendwie probieren, meinen Willen mit dir zu haben? Nee, habe ich nicht nötig, weil es wird auch gut, selbst wenn du was ganz anderes machst, wie ich das von dir gerne hätte. Ein weiterer Punkt zur Macht der Worte. Wir haben da eine Geschichte von Jesus. Und zwar steht in Matthäus 8, 5 bis 10. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt, danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, an dem Jesus verwundert ist und sagt, das ist ein Riesenglauben. Und zwar die Geschichte von der blutflüssigen Frau, wo Jesus durch die Menge durchgeht und die sagt sich, hey, wenn ich nur ein bisschen was von dem sein Gewand anfasse, dann bin ich geheilt. Und sie nimmt so allen Glauben zusammen und sie geht hin und sie packt ihn an. Und Jesus merkt in dem Moment, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen ist, heißt es. Und er sagt, hey, wer hat mich angefasst? Und die Jünger sind so, hey, hier ist so eine Menschenmenge, hier ist so eng, wer soll dich denn angefasst haben? Nee, da hat mich jemand speziell angefasst und kommt auf die Frau zu. Und die Frau hat Angst davor, das einzugestehen. Aber Jesus sagt, hey, du hast einen riesen Glauben, so auf Deutsch gesagt. Richtig cool, was du machst. Was ist, wenn Glauben mehr Macht hat, als wir manchmal denken? Was ist, wenn Jesus verwundert ist, beeindruckt sozusagen? Und was dieser Hauptmann verstanden hat, ist, die Römer damals oder die Römer von diesem Hauptmann, das waren jetzt nicht die, die so voll die militärischen Großmächte da, die militärische Großmacht vertreten haben in Rom, sondern die waren, das, man sagt es bei diesem Hauptmann, das war eher so diese Untergeordneten, die waren nicht mal wirklich Römer oder halt quasi da aus Italien, sondern das waren halt irgendwelche Syrer, irgendwelche aus einer anderen Region, die dort halt für die Römer gekämpft haben. Und diejenigen, die dort gewesen sind, das waren, also man nimmt an, dass dieser Hauptmann und seine Truppe war so eine Truppe, die halt dafür zuständig waren, dass die Steuern eingetrieben wurden. Das war so ein, hey, wenn du deine Steuern nicht zahlst, dann kommt jetzt die Polizei zu dir, so ungefähr. Also es war quasi das Finanzamt. Also nicht gerade angesagt, nicht gerade cool derjenige. Und der denkt sich, und zwischen Juden und der Besatzungsmacht ist sowieso extrem viel Hass zu dieser Zeit in der Geschichte. Und dass er dann aber hingeht schon allein und sich überlegt, hey, mein Knecht heißt es hier, mein Bediensteter sozusagen, der ist krank, ich gehe jetzt hin zu diesem Jesus. Das ist schon eine Riesenbarriere, das lesen wir so einfach, aber das ist wirklich in der Geschichte eine große Barriere, dass du sagst, hey, ich bin ein römischer Hauptmann und eigentlich habe ich hier schon das Sagen und ich mache mich jetzt klein und gehe zu so einem kleinen, dreckigen Juden hin. Aber dass er sich aufmacht und dass er sagt, hey, ich habe da was von Jesus gehört, ich habe da gehört, der hat eine heilende Kraft, ich habe da gehört, wenn der Menschen die Hand auflegt, geht's denen besser. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute aussieht. Vielleicht hast du viel von Jesus gehört, aber warst noch nie bei ihm gewesen. Vielleicht hast du viel gehört von den Wundern, die Jesus tun kann, aber du hast noch nie gesehen. Vielleicht ist da auch eine ganz große Barriere zwischen dir und dem, wo Jesus steht. Eine ganz große kulturelle gesellschaftliche, wie auch immer, alles Barriere, die dich davon hindert, eigentlich hindert oder abhalten sollte, zu Jesus zu kommen. Aber vielleicht ist auch heute der Tag zu sagen, hey, ich bin wie dieser römische Hauptmann und ich gehe trotz allen Widerständen und trotz allem, was eigentlich dazwischen stehen sollte, unser gesellschaftlicher Rang, alles Mögliche, wie die Leute von mir denken werden, ich gehe einfach mal hin und probiere es aus. Probieren geht über Studieren. Und wie sehr hat er seinen Knecht geliebt? Was hat er für ein gutes Herz eigentlich? Ein Bediensteter von ihm ist krank. Also ich glaube, das war nicht so die Zeit, wo man so gesagt hat, hey, ich kümmere mich jetzt um alle. Da war das so, hey, werd gesund oder sterb. So, wenn du stirbst, dann begraben wir dich hier um die Ecke und dann ist gut. Also du kostest uns nur Wasser und Essen hier. So. Also ich glaube nicht, dass die Römer so zimperlich da mit Leuten umgegangen sind. Aber irgendwas hat ihm an diesem Knecht gelegen. Vielleicht hast auch du so ein Anliegen, irgendeine Sache, die dir wichtig ist, wo vielleicht andere Leute von außen betrachten und die denken, hä, warum ist dem diese Sache so wichtig? Und die checken es nicht. Vielleicht hast du einen Traum oder ein Ziel in deinem Leben oder irgendeine Sache, die dir persönlich wichtig ist, die vielleicht anderen Leuten nicht wichtig ist oder nicht so wichtig ist, aber die dir wichtig ist. Vielleicht gibt es da auch eine Sache, die gerade im Sterben liegt. Vielleicht gibt es da eine Sache, die nicht gut aussieht, so menschlich gesehen. Und vielleicht ist es heute an der Zeit zu sagen, trotz allen Barrieren, trotz allen vielleicht auch Enttäuschungen, gehe ich mal hin zu diesem Jesus und probiere es einfach mal aus. Amen. Nein. Und was im Endeffekt hier den Unterschied macht oder ein Riesenpunkt ist, ist der Knecht, der sagt zu dem, hey, ich verstehe, wie Autorität funktioniert. Du brauchst gar nicht in mein Haus kommen, Jesus. Ich habe das Prinzip verstanden von Autorität. Ich sag zu meinen Soldaten, hey du, geh du dahin und der geht dahin und der macht es. Ich sag zu dem, hey du, stürm das Haus und töte die oder so, der macht es direkt. Ich sag zu dem, hey, geh mal Wasser holen für uns alle, wir sind durstig, der macht es. Meine Vorgesetzten sagen zu mir, hey du, geh mal in diese Stadt hin oder geh mal in den Ort hin. Und ich mach das, weil ich habe das Prinzip von Autorität verstanden. Und er geht hin zu Jesus und im Endeffekt ist es ein Eingeständnis, wo er sagt, hey, du hast Autorität. Du kannst Dinge sagen in der übernatürlichen Welt, in dieser Welt hier und die geschehen. Sprich du nur ein Wort und mein Knecht wird gesund sein. Was ist, wenn Jesus nur ein Wort sprechen muss und deine Situation ändert sich komplett? Was ist, wenn es nur ein Wort entfernt ist, davon zu geschehen? Und wenn sich jetzt gerade was irgendwie in dir aufhebt dagegen, dann merkst du, dass in deinem Herzen irgendwo ein Punkt ist, wo du sagst, juhu, ich darf da ansetzen. Weil das im Endeffekt die Realität ist. Zu sagen, hey, ein Wort von deinem Schöpfer reicht aus, um deinen Umstand zu ändern. Wie wir am Anfang gehört haben, dass Worte Macht haben. Ein Wort von ihm reicht aus, um das umzudrehen ins Gute. Und alles andere ist eine Lüge des Feindes. Und ich weiß, ich stehe jetzt hier und das ist leicht gesagt, ich kenne euch nicht so gut, dass ich jetzt weiß, wo ihr alle drin steckt, aber lass mal die Bibel für sich sprechen, okay? Ich bin hier nur der Typ, der gerade seinen Senf dazu gibt, sozusagen. Und wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach auf das Gehörte reagieren möchten, wo wir einfach zur Ruhe kommen, wo wir einfach sagen, hey Gott, ganz ehrlich, hier bin ich. Ich trage jetzt keine Masken mehr. Ja, ich verhalte mich ehrlich gesagt mehr wie so ein Waisenkind und nicht wie dein Kind oder wie jemand, der wertvoll ist. Ich bin mir nicht mal bewusst, dass meine Worte Macht haben. Das war ich mir gar nicht bewusst, weil vielleicht in meinem Elternhaus, Jesus, da war es vielleicht so, dass meine Worte nie gezählt haben. Vielleicht hat mein Vater irgendwie nie darauf geachtet, was ich zu sagen habe, oder es hat immer geheißen, ich soll meinen Mund halten. Vielleicht haben die anderen Leute immer darüber gelacht, was ich geredet habe, schon von klein auf, schon von Kindergarten oder der Schule auf. Und insgesamt glaube ich jetzt irgendwo tief in mir drinne, dass meine Worte keine Macht haben und machtlos sind. Dann nimm das. Dann geh zu ihm und sag, hey, ich will das nicht mehr haben. Oder vielleicht bist du auch hier wie dieser Hauptmann und du hast so ein Anliegen in deinem Leben, wo du bist und wo du denkst, hey Jesus, sprich du ein Wort und es ändert sich. ich möchte dann trotz allem, was gewesen ist, trotz allem, was zwischen uns steht, zu dir kommen. Oder vielleicht bist du da und du denkst, hey Jesus, keine Ahnung, ob du das kannst oder nicht, ich habe nur von dir von Weitem gehört. Dann ermutige ich dich, das mal auszuprobieren und zu sagen, hey, wenn du die Wahrheit bist, wenn du das in meinem Leben bewirken kannst, dann zeig dich mir, dann tu was. Mit all diesen Dingen, ich weiß nicht, was dich angesprochen hat, was dich in dieser Predigt bewegt hat, was irgendwo in deinem Herzen Resonanz gefunden hat von den Worten, die ich gesprochen habe. Reagier mal drauf. Wir werden jetzt noch ein Lied gleich gemeinsam singen. Und in der Zwischenzeit bleib einfach mal drin und beweg diese Dinge in deinem Herzen vor Gott und sag, Gott, ich will dir heute Morgen neu eine Chance geben. Veränder du mein Herz und hilf mir auch in meinem Alltag, das umzusetzen.